abgesprochen. Jetzt feiern die da vorne und wir müssen jetzt hier weiterarbeiten. Ja. Große Teamfeier hier heute. Und,
ist ja nicht schlimm, ich habe uns ein Gläschen geholt.
Wir haben jetzt hier vier Stunden richtig gekloppt hier jetzt, ja. Und jetzt müssen wir hier noch weitermachen, Frau
Fenn. Ich habe jetzt gar keine Lust drauf. Wir gehen doch gleich dazu.
Auf was haben Sie keine Lust, davor zu gehen?
Ja, wissen Sie was? Doch nur was zu essen, wir kommen da schon noch dran.
Wir haben ja heute große Teamfeier, aber ich sag's euch ganz ehrlich, ich kenne da niemanden mehr von diesen Leuten. Wer ist das? Vor allem, wer war dieser Typ mit den grauen Haaren gerade? Wer war das denn?
Die haben sich alle so verändert, das war unser Chef. Die haben sich alle verändert über das Homeoffice. Die haben wir nicht mehr gesehen.
Der mit dem grauen Kopf
war
unser Chef.
Jetzt sind die alle hier.
Das war unser Chef.
Das war nicht der Hausmeister,
Herr Kollmann.
Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast.
Oh Gott, ich habe, glaube ich, gefragt, ob wir noch Klorollen haben. Ich habe mich schon wieder reingeritten hier.
Gut, dass der so lieb ist.
Denn falls ihr heute unsere Radio schon nicht gehört habt, wir mussten heute aus dem Sendestudio einsenden, also nichts mit Wohnzimmer und gemütlich, sondern hier richtig richtig rackern 4 Stunden, ja, im Stehen teilweise auch. Ja. Ja. Und weil heute hier interne Firmenfeier ist und dann haben wir gesagt, senden wir eben hier aus dem Studio heute. Aber es ist schon komisch,
oder?
Es
war auch aber schön. Wir konnten richtige schöne Ram-Talks machen. Ja. Wir konnten das uns mal ein bisschen keiner, näher sein.
Ja, das hat mich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, als wir mit der Sendung angefangen haben, hatte ich so das Gefühl, wir sind sehr nah aneinander.
Zu nah.
Und deswegen habe ich gewartet, bis Frau Hoffmann aus dem Studio ist und habe dann den Moment genutzt, um den Laptop ein bisschen weiter von mir wegzuschieben und auch den Stuhl in eine andere Richtung zu schieben. Hier ist es nicht aufgefallen, Frau Hoffmann, oder?
Nee.
Ja, sehen Sie mal.
Ja, ein bisschen Abstand drauf.
Ganz geschickt bin ich. Ganz geschickt.
Herr Kollmann, wenn Sie jemand anderes sein könnten, wer wären Sie denn dann gerne?
Auf jeden Fall nicht Sie, Frau Hoffmann, weil...
Was denn? Mein Leben ist doch toll.
Ja.
Ja, Hoffmann, ihr Leben, ich kann mir gerade kein besseres vorstellen.
Frau Hoffmann, ihr Leben wird erst toller, ja?
Ja?
Weil ich habe sie in verschiedene Sachen reingeritten in den letzten Jahren.
Oh mein
ja?
Gott, ja.
Ich habe sie reingeritten in diese Radioshow, in den Podcast, in die gute Nachtgeschichten, die wir jetzt noch produzieren. Und jetzt habe ich sie in ein neues Projekt reingeritten, und zwar in das Hoffmann und Kollmann DJ-Team. Mhm. Weil ich gesagt habe, die Clubs in Bayern dürfen wieder aufmachen unter 3G-Regeln. Ich möchte mal wieder auflegen. Und ich würde
gerne. Hat er gesagt, so ein Honi am Abend?
Ich habe gesagt, ich würde Frau Hoffmann gerne mitnehmen, ja, und da ein DJ-Team draus machen. Frau Hoffmann darf so ein bisschen Nebelmaschine bedienen. Mhm. Und habe dann in der Sendung dazu aufgerufen, hey,
liebe
Clubs, wir kommen euch auch gagenmäßig entgegen. Ja, ihr habt sehr gelitten die letzten Monate. Ich lege auch für einen Honi auf. Ja. Hat Frau Hoffmann
der erstmal, Herr Kollmann hat es halt, ne? Im Gegensatz zu mir. Der muss ja halt nicht 40 Kinder und 30 Hauskatzen.
Davon wusste ich nichts. Ja, deswegen habe ich gesagt, die Clubs hatten es eh schwer genug. Wir kommen den Clubs entgegen. Wir machen einfach ein Sümmchen von 200 Euro aus. Ja?
Ja, hat sich auch gleich jemand gemeldet.
Ja, das haben sich mehrere Leute
gemeldet. Ich hätte es auch gemacht. An eurer Stelle, das ist selbstverständlich.
Der Michael hat sich gemeldet, zum Beispiel vom Spektrum Club in Augsburg. Der hat gleich geschrieben, hallo ihr beiden, ihr seid gebucht, grüße Michael. Ja. Und nachdem wir das dann im Radio verkündet haben, hat er zurückgeschrieben, wir freuen uns riesig und so viel vorab, Frau Hoffmann, wir bekommen den besten Samstagabend, also so Gottschalk-Manier.
Ja? Ja klar, so muss das sein.
Frau Hoffmann bekommt eine mega Nebelmaschine und bei guter Führung darf sie auch in die Spiegelkugel. Und ist das Allerbeste und das freut mich sehr, dass man mit Frau Hoffmann auch Alkohol mittlerweile in Verbindung bringt, automatisch. Er schreibt, die Getränkeversorgung für Frau Hoffmann ist natürlich Ehrensache, aber kein Problem, wir haben begehbare Kühlzellen voller leckerer Getränke, Frau Hoffmann.
Ja, andere haben begehbare Kleiderschränke. Ich brauche einen begehbaren Kühlschrank für meine Getränke. So muss das sein. Aber das erwarte ich auch für ein gutes DJ-Team. Herr Kollmann, ich weiß nicht, ob Sie da ein riesiges Fass aufgemacht haben, was wir nie wieder schließen können.
Falls ihr uns auch buchen wollt, dominik.kollmann@egofm.de. Wir sind allzeit bereit für jeden.
Muss ich das dann bei der Steuer abgeben? Kann ich nicht einfach alles über Sie laufen lassen und Sie bezahlen mir einfach? Bläm. Und schon haben wir die Steuerhinterziehung irgendwo vor.
Ja, das war's hier. Das war's hier mit Hoffmann Kollmann. Wir sehen uns in 2 Jahren wieder.
Wenn wir aus dem Knast wieder raus sind.
Ja. Hoffmann, 91 Jahre alt sind Sie jetzt noch nicht, aber Sie gehen schon in die Richtung. Ja. Eine Meldung aus der Woche möchte ich Ihnen auch ganz kurz noch präsentieren.
Bitte,
ich musste an Sie denken. Weil es auch in Bayern passiert ist. Eine Mitarbeiterin eines Seniorenheims entdeckte auf dem Balkon einer Bewohnerin eine verdächtig aussehende Pflanze.
Ja. Oh, was könnte das sein?
Ja. Die Polizei wurde alarmiert und hat bei der Seniorin nachgeschaut und bestätigte den Verdacht, es handelte sich um eine Hanfpflanze.
Nein!
Ja, die 91-jährige Elise Hoffmann war überrascht und gab an, die Bezeichnung ihrer geliebten Pflanze nicht zu kennen.
Was?
Ja.
Was ist das?
Und als die Polizei die Pflanze sicherstellen wollte, so ist halt Frau Hoffmann auch, ja.
Renitent.
Weigerte sich die Dame zunächst, Aber erst durch gutes Zureden hat sie die Pflanze dann hergegeben. Ja.
Wissen Sie was? Genau diese Meldung bekam ich in dieser Woche aus 5 verschiedenen Stellen zugeschickt. Die Lola hat mir das geschickt, sie haben mir das geschickt, mein Bruder hat mir das geschickt, 2 Hörer haben mir das geschickt, weil alle irgendwie an mich denken mussten, also die 91-jährige Kifferin. Ich behaupte ja, die weiß ganz genau, was sie da angepflanzt hat.
Das hatte nichts mit dem Kiffen zu tun, Frau Hoffmann, das hatte mit dem Alter zu tun. Ja?
Nein, die macht das schön abends nach dem Bingo, dreht die ein paar Tütchen und kifft sich mit ihren Dudes ein paar. Weil warum sollte man mit 91 nicht was machen dürfen? Ich kann das nicht verteufeln.
Wie sehen Sie sich mit 91?
Ich sehe mich auf meiner eigenen Hanfplantage zusammen mit Kollegin Lola. Wir trinken unser Weinchen, haben einen Esel, der durch unseren Garten wackelt und uns geht's einfach gut. Und wir haben Blick aufs Meer.
Und jetzt die Frage, die sich jeder stellt, wo ist bitte Herr Kollmann?
Ach ja, Herr Kollmann ist der Gärtner, der zwischendurch vorbeikommt.
Hoffentlich mit einem guten Honorar, weil Sie wissen, die Rente ist ziemlich klein.
Wir bezahlen in Naturalien, Herr Kollmann.
Ja, Hoffmann, bin ich raus. So, ich bin lieber drin in unserem Interview des Tages und zwar ganz tief drin, denn wir freuen uns sehr.
Deswegen habe ich Sie eben am Anfang gefragt, Herr Kollmann, wenn Sie nicht der wären, wer Sie jetzt sind, wer wären Sie denn gerne? Weil diese Frau, mit der wir gleich sprechen, die hatte so viele Identitäten.
Die weiß teilweise selbst nicht mehr, wer sie war.
Ja, die wurde schon unter falschem Namen geboren.
Ja. Wir schalten heute nach Berlin und zwar zu Cheryl Diamond.
Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
Hoffmann, als unser heutiger Gast 3 Jahre alt war, hat sie schon mit der japanischen Mafia rumgehangen. Mit 4 Jahren war sie in Indien und hatte ihre erste Nahtoderfahrung auf der Flucht. Über eine Kindheit in einer Familie von Gesetzlosen, die Kontinente durchquerten, ihre Identität ändern auf der Flucht vor Interpol. Darüber möchten wir heute sprechen. Eine sehr, sehr spannende Geschichte und freuen uns sehr, dass sie uns zugeschaltet ist aus Berlin. Cheryl Diamond. Cheryl, grüß dich. Hallo.
Hallo.
Hallo, ich freue mich.
Wir uns auch. Cheryl, das klang ja schon mega spannend, wie Dominik angefangen hat, der Herr Kollmann. Cheryl, beschreib uns doch mal kurz den Alltag deiner Kindheit. Wie sah dein Leben damals aus?
Es sah immer anders aus, weil wir waren jeden Monat oder jede Woche in einem neuen Land, einem neuen Kontinent und auch mit einer neuen Identität. So jedes Mal, dass wir sind in eine neue Stadt oder Ort gefahren, haben wir nicht nur unsere Namen geändert, aber auch unsere Backstory, so unsere ganze Familiengeschichte. Weil meine Eltern waren auf dem Flucht vor Interpol, seit vor ich geboren war. Mhm. So ich war in diese Leben einfach hineingeboren und für mich, es war nicht normal. Ich wusste, dass wir waren nicht normal. Mhm. Seit meine ersten Erinnerungen, das wusste ich. Aber ich glaube, als ich klein war, hat das ein bisschen wie ein großes Abenteuer angefühlt. Und es war wie ein Spiel oder ein Versteckspiel für mich. Mhm. Und dann, je älter ich wurde, habe ich gemerkt, dass das war ein ganz gefährliches Spiel. Mhm. Und dann, ich glaube, als ich Teenager war, war es sehr klar für mich, also als ich 13 war, dass die allergefährlichsten Menschen waren gar nicht Interpol oder der Polizei. Es war meine eigene Familie, besonders mein Vater.
Da kommen wir gleich drauf zum Sprechen. Lass uns nochmal kurz diese überstürzten Fluchtaktionen mit deiner Familie ansprechen, die du gerade schon erwähnt hast. Magst du uns mal von so einer erzählen? Also wie lief denn sowas genau ab? Wie kann man sich das vorstellen?
Also manchmal ist es so passiert, dass meine Vater oder meine Eltern haben einfach entschieden, dass wir müssen ganz schnell weg. Entweder sie haben etwas gehört oder sie dachten, dass vielleicht jemand wusste, in welche Stadt wir waren. Ich kann mich erinnern, wir waren in Vancouver, Kanada und wir haben für fast 2 Jahre da gewohnt. Es hat sich so wie zu Hause angefühlt für mich und ich war 7 und wir hatten ein Haus und ich hatte Freunde da und das war eine ganz neue Erfahrung für mich. Und dann eine Nacht, mein Vater hat gesagt, wir müssen heute Nacht fliehen, jetzt. Und wir haben einfach alle Dokumente verbrennt, alles, das wir können, einfach aufgepackt und wir hatten mehr als 15 Koffer mit, alles ins Auto und wir sind zum Flughafen gefahren und mein Vater hat einfach das erste Flug ausgewählt. So, er wusste nicht, wohin wir würden fahren, aber er hat einfach angeschaut und gesagt, und so bin ich zum ersten Mal nach Deutschland gekommen, als ich 8 war. Zufälligerweise, und wir waren nach 30 Stunden, wir waren in Hamburg.
Krass.
Ja,
Cheryl, du beschreibst deine Kindheit mit Reisen rund um die Welt in mehr als einem Dutzend Ländern auf 5 Kontinenten. Hast du dich auch mit deiner Familie versteckt? Gibt es da bestimmte Momente, die sich ganz fest in deinem Kopf verankert haben?
Ja, unbedingt. Indien war so für mich. Und darum habe ich Nowhere Girl so geöffnet mit Indien. Und das war auch meine erste ganz klare Erinnerung. Vielleicht, weil es war, und vielleicht darum kann ich auch meine Kindheit ganz gut erinnern. Es ist sehr klar für mich. Manche Momente ist es, wie es ist gestern für mich. Und ich glaube, es war, weil es war so anders. Und es war ein großer Schock für mich. Und ich habe so viele verschiedene Kulturen erlebt. Und darum, für mich, Indien war einfach Magic. Wirklich. Die Menschen da und unsere Erfahrungen. Und damals habe ich auch gefühlt, wie meine Familie, wie wir haben uns echt geliebt. Und ich habe mich damals sehr so beschützt gefühlt in meiner Familie. Damals. Und das hat sich dann danach schnell verändert. Darum, ich glaube, ich musste mein Buch schreiben, einfach zu verstehen, warum es könnte so wunderschön sein und dann so, so schlimm danach.
Mhm. Ja. Also zuerst Abenteuer und dann kann man quasi sagen, die Hölle auf Erden für dich.
Genau.
Ja.
Ja, man kann das sagen.
Nowhere Girl, dein Buch hast du gerade eben angesprochen, da sprechen wir auch gleich noch ganz ausführlich drüber. In diesem Buch schlüsselst du mal deine Jahre auf der Flucht ganz genau auf. Und wir haben gerade schon gehört, unter anderem Indien, du warst aber auch in Australien, in Kanada, in Zypern. Ihm auch vorhin gehört, Papa hat einfach einen Flug ausgesucht, der gerade geht, egal wohin, so klang das jetzt für mich. Du kamst auch nach Deutschland mit 8 und 9, unter anderem nach Heidelberg und nach Frankfurt. Erzähl uns doch mal, wie lief denn so eine Flucht von dem einen ins andere Land genau ab? Was war die Challenge dahinter? Also wie kann man sich das vorstellen?
Was wir haben erlebt, ist, dass wir haben Pässe gefälscht, oder meine Eltern haben Pässe gefälscht, auch aus Brasilien. Und das haben sie zuerst gemacht, ein Jahr vor ich geboren war. Und dann, ich war geboren unter einer falschen Identität. Weil sie haben diese falsche brasilianische Name auf meine Geburtsurkunde gestellt.
Wie hieß der Name?
Harbhajan Kalsananik ist meine echte Name. Es ist ein indisches Name. Es bedeutet Gottes Lied in Sanskrit. Meine Eltern haben ihre falschen Namen auf diese Geburtsurkunde gestellt. Und das war ein Riesenproblem für mich. Als ich erwachsen war und als ich habe entschieden, weg von meinem Vater zu fliehen mit meiner Mutter, dann habe ich herausgefunden, dass eigentlich ich war ein Geist. Ich war illegal in jedes Land und ich hatte kein Recht, Mensch zu sein. Ich hatte gar kein Recht überall. Und natürlich, ich wusste, dass ich wird viele Probleme haben, wenn ich von meinem Vater fliehen, aber ich wusste nicht, dass es wird 6 Jahre dauern und bis zum Supreme Court of Luxembourg gehen. Und sie haben eigentlich die Gesetze in Luxemburg verändert, wegen meiner Geschichte, weil es war die einzige und erste, es existiert nicht eine Geschichte wie meine.
Cheryl, du hast auch etliche Verhöre über dich ergehen lassen müssen und dabei hast du auch gelernt, was wichtig ist, um einen solchen Stand zu halten. In welchem Alter war das und was hast du da gelernt?
Also mein Vater hat mit mir angefangen, ich glaube, als ich 4 war schon, beigebracht, wie man kann ein Verhör überleben, ohne etwas zu sagen und besonders ohne etwas über unsere Familie zu erzählen.
Das heißt, wenn eine mit der Papa mit der Tochter normalerweise Ball spielen sollte oder mit ihr ins Schwimmbad, hast du gelernt, wie man Verhören standhält.
Genau, so war es. Ja, es war eine sehr außergewöhnliche Kindheit, auch ganz von Anfang an. Aber dann, also es war nicht so intensiv, als ich 4 oder 5 war, weil ich so klein war. Aber ich kann mich erinnern, dass ich habe oft angefangen zu weinen, weil es war für mich so komisch, dass er hat diese Rolle genommen wie ein Interpol-Agent. Und er hat mich interrogiert und gesagt, wie heißen deine Eltern, von wo kommst du, wo warst du vor diesem Land und alle diese Fragen. Und für mich, es war als Kind, es war schwer zu erinnern, dass er hat eine Rolle mit mir gespielt. Weil ich habe gedacht, oh mein Gott, mein Vater ist böse auf mich, weil er war wie ein Schauspieler in dieser Rolle. reingegangen. So es war auch, ich kann mich erinnern, dass es war ein Schock. Und dann ist er viel mehr intensiv geworden mit meinem Training, als ich 8, 9 und 10 war. Und es war ein bisschen, ich kann es nicht anders erklären, als zu sagen, dass es war wie ein Training, ein Secret Agent zu sein. Aber das fängt nicht an, wenn du Teenager bist oder 20, ganz vom Anfang an, so von 3 Jahre alt an, war ich trainiert, Sachen zu merken, dass andere Menschen merken einfach nicht. Und es geht so bis heute, dass ich habe so eine Intuition, ganz starke Intuition, dass wenn ich eine Person kennenlerne, ich kann so viel einschätzen, schon ganz von Anfang an. Und ich sehe auch viel mehr von meiner Umgebung und merke kleine Sachen. So ist es immer noch da. Und ich bin sicher, dass das wird nie weggehen. Es ist ein bisschen, weil wenn man diese Training bekommt von klein an, dann bist du immer so super wach. Du bist einfach anders. Du siehst mehr.
Was ja auch was Positives eigentlich sein kann, ne? Menschen relativ schnell einschätzen zu können.
Genau, es kann positiv sein. Es hat einfach sehr viele Jahre gedauert, bis es ist positiv geworden, weil vorher ich hatte einfach so viel Angst von anderen Menschen, von dieser Welt, und ich habe mich wirklich gedrückt, einfach mit Menschen zu sprechen zu können. Und meine erste Freundschaft war hier in Berlin, als ich 26 war, und das war meine erste Freundkreise. Und ich kann mich erinnern, wie schwer das war für mich, einfach andere Menschen zu trauen und zu trauen, dass sie haben mich, weil sie haben nichts von mir erwartet. Sie wollten nichts von mir. Sie wollten einfach befreundet sein, und das könnte ich nicht verstehen. Weil Liebe war immer so sehr schwer zu erreichen in meiner Familie und auch nicht echt oder ernst. So ja, meine Freunde haben das geändert.
Cheryl, ist es denn so gewesen, dass dein Vater, dass dich deine Eltern ein Verständnis dir gegeben haben von Gut und Böse? Wir sind die Guten, das sind die Bösen? Oder wie bist du damit dann klargekommen oder groß geworden, mit welchem Verständnis?
Ja, genau, mit diesem Verständnis. Aber es war auch interessant, weil es war nicht genau, wir sind die Gute und die sind die Böse. Es war mehr, was mein Vater hat beigebracht, wir sind die Coole. Wir sind immer einen Schritt nach vorne.
Ah, okay.
Vor Interpol, vor alle diese Menschen. Und wir müssen immer super wach sein, super intelligent. Wir müssen niemals so ganz tief atmen oder relaxed zu sein. Auch nicht für einen Tag. Er hat immer gesagt, das ist, wenn du würdest sterben, wenn du relaxed bist. Ja, so bin ich aufgewachsen. Und darum war es sehr, sehr schwer für mich, auch einfach zu lernen, wie zu leben ohne diese Panik. Weil ich habe gar nichts anderes gekannt. Ich dachte, das war, wie unsere Welt ist. Und es hat sehr viel, weil es ist lustig, dass für andere Menschen es ist ziemlich einfach, so Freundschaft aufzubauen, oder das ist etwas normal. Für mich, das war meine allergrößte, so es war wie ein Gefähr.
Viele Hörerinnen und Hörer von uns hören jetzt gespannt zu und fragen sich, ja, aber wieso sind sie denn jedes Mal geflohen? Wieso waren sie denn ständig auf der Flucht? Was waren das denn für Lebenslügen, die deine Eltern vor dir verborgen haben?
Also, es ist angefangen so, ein bisschen mehr als ein Jahr, bevor ich geboren war, hat mein Vater $2 Millionen gestohlen von seinem Investment Fund der Bahamas. Das ist eine riesengroße Geschichte, aber es ist, weil meine Mutters Vater, so mein Großvater, war mit der Geheimpolizei von Luxemburg. Und er hat meine Mutter und meinen Vater gejägert für über 30 Jahre.
Ach.
Und, oh ja. Und er war, mein Vater und meine Mutters Vater, so mein Großvater, waren eigentlich sehr ähnlich. Aber meine Mutter hat das nicht am Anfang gemerkt. Und dann sie hatte ein Kind, ich, mit meinem Vater. Und dann für 20 Jahre, 24 Jahre ist es so weitergegangen. Und wie haben wir das gemacht? Mein Vater war unbedingt ein Genius, unbedingt. Auch, ich glaube, ein bisschen wie ein Sociopath. Nicht ein bisschen, ich glaube, er war unbedingt Sociopath oder Psychopath. Aber sehr, sehr intelligent, sehr charmant. Und meine Mutter spricht 6 Sprachen. So, es war eine ganz, und sie ist auch eine starke, intelligente Frau, aber sie ist eine sehr gute Person, so total anders. Und meine Mutter und ich sind immer noch ganz eng. so sie waren ein ganz gutes Team. Und dann ich und meine Halbbruder und Halbschwester, wir waren so gut trainiert, dass wir haben fast keine Fehler gemacht. Ich habe fast nie meinen neuen Namen vergessen, weil ich habe das geübt, jeden Morgen, bevor ich ins Kunstturnstudio gegangen bin oder vor Frühstück, habe ich gedacht, okay, was ist mein Name? Was ist meine Geschichte hier in dieser Stadt? So, es war fast automatisch für mich.
Mhm. Wie eine Schauspielerin, die ihre Rolle übt, ne? Eigentlich quasi jedes Mal aufs Neue.
Ja.
Das Drehbuch.
Vielleicht. Und was lustig ist, weißt du, ist ganz komisch, aber ich habe kein Talent als Schauspielerin. Ja, wirklich. Und das ist, ich glaube, am einen Punkt habe ich entschieden, dass, nee, ich würde mich selbst sein, egal was mein Name ist. Mhm. Jetzt hast und das war eine sehr wichtige Entscheidung.
Mhm. Jetzt hast du eben Kunstturnen angesprochen. Gab es denn dann trotzdem irgendwo noch so ein bisschen Normalität in deinem Alltag? Bist du zur Schule gegangen oder gab's das? War das dann auch, weiß ich nicht, Privatunterricht bei deinen Eltern? Weil ganz ehrlich, dann wärst du ja noch öfter aufgeflogen.
Da war keine Normalität. Das gibt's gar keine Normalität in meinem Buch, das kann ich versprechen. Nee, ich war nie in die Schule. Einmal ganz kurz, als ich 12 war, aber sehr, sehr kurz. Ich habe immer Schule zu Hause gemacht mit meinen Eltern. Und dann, als ich 13 war, dann ist etwas sehr, sehr schlimm passiert in meiner Familie zu meinem Bruder. Meine Mutter war total kaputt danach. Danach habe ich gar keine Schule gemacht. So seit 13 habe ich alles selbst gelernt von Büchern. Ich war immer ins Bibliothek und habe verschiedene Bücher rausgenommen. Und dann, als ich habe angefangen zu arbeiten in New York, als ich 16 war, habe ich das weitergemacht. Ich habe fast manchmal 3 oder 4 Bücher jede Woche gelesen.
Jetzt sind wir schon in dem Alter angekommen, wo du dich losgelöst hast von diesem alten Leben. Aber jetzt würde mich persönlich noch mal interessieren, wie war denn dieser Moment, als du und deine Mama euch entschieden habt, euch aus diesem Leben zu entfernen? Und du hast vorhin kurz angesprochen, zu flüchten vor dem eigenen Vater.
Genau. Ich war 23 und ich habe eigentlich diese Entscheidung gemacht. Und ich habe meine Mutter, weil ich habe gesehen, dass mein Vater ist immer mehr gewalttätig geworden in diesem Monat. Und ich habe das schon gesehen, als ich 13 war, wie gefährlich es ist, wenn er fängt an, langsam mehr gewalttätig zu sein. Und ich wusste, dass wir müssten weg. Und meine Mutter, sie war kaputt nach 30 Jahren mit diesem Mann, nach 25 Jahren mit diesem Mann. So ich habe gesagt, nee, ich gehe. Und ich habe das gesagt, weil ich wusste, dass sie wird mit mir kommen. So ich habe diese Entscheidung einfach selbst gemacht, weil ich wusste, das war die eigene Weg, dass sie kommt mit mir. Und diese Entscheidung war natürlich die allergrößte und allerschwerste Entscheidung von meinem Leben. Und ich hatte viele von den Momenten, aber das war die allerschwerste. Weil ich habe mich angefühlt, wie ich würde meine eigene Identität verlieren ohne meinen Vater oder ohne meine Familie. Weil ich habe schon meine beiden Geschwister verloren davor. Und ich hatte nur meine Mama und Papa dabei. Und das war die Entscheidung, dass es wäre besser, frei zu sein, auch nur für eine kurze Zeit, als weiter so zu leben. Mhm. Es wäre besser, mich selbst zu sein, auch wenn es wäre nur für eine Woche oder ein paar Wochen. Und Gott sei Dank, ich habe das geschafft, wir haben es geschafft, weg von ihm zu gehen, ohne dass er hat das sofort gemerkt. Jetzt ist ziemlich viele Jahre, dass ich bin frei und das war die allerbeste Entscheidung von meinem Leben. Mhm.
Also man kann sagen, ein sehr guter Schachzug, den du da gemacht hast. In deinem Buch schreibst du auch über Schachzüge. Du schreibst, manche Menschen glauben, das Leben sei ein Schachspiel, bei dem jeder Schachzug über das eigene Schicksal bestimmt und man selbst entscheidet sich für eine Strategie. Aber was, wenn bereits alles entschieden ist? Denkst du heute immer noch so drüber?
Ja, ich denke über meine Kindheit und die erste so 25 Jahre von meinem Leben. Ja, es war schon alles entschieden. Mein Schicksal war schon da. Das könnte man nicht ändern oder so sah es aus. Aber auch ein Grund, warum ich habe mein Buch geschrieben, ist, dass ich glaube, wir können unser Schicksal ändern. Ich weiß, dass wir können das machen, weil ich habe es gemacht. Und ich kenne andere Menschen, die hatten auch sehr schlimme Kindheit. Und sie haben danach ein gutes Leben aufgebaut. Das war gar nicht einfach und es hat Jahre gedauert. Auch für mich, emotionell raus von dieser Panik zu kommen, hat Jahre gedauert und viel, viel Arbeit. Und auch, ich glaube, mein Nowhere Girl hat viel geholfen, weil es war wie ein bisschen wie Autotherapie für mich, einfach meine Stimme zu finden, weil ich dürfte keine Stimme haben, als ich Kind war. Mhm. Und darum ist es auch super, super schön für mich. Aber so ganz tief, ein ganz tiefes, gutes Gefühl, mein Buch zu sehen. Ich habe es in Deutsch für das erste Mal gestern gesehen. Und es war sehr emotionell zu wissen, dass eigentlich meine Geschichte da ist. Es ist nicht mehr ein Geheimnis. Und ich habe letzte Woche mit meiner Mutter gesprochen und sie hat dieselbe Sache gesagt, weil sie hat mein Buch in Englisch ganz, ganz langsam gelesen über diese Monate. Und sie hat gesagt, wir beide endlich haben eine Stimme.
Jetzt weiß ich nicht genau, ob wir spoilern, und ich bin noch nicht so weit gekommen bei dir im Buch. Erfahren wir im Buch, was mit deinem Vater jetzt passiert ist?
Ja, soll ich sagen? Also wir können das.
Gerne, bitte.
Ja. Weiter gibt das Buch, ist so eine große Geschichte. Ich kann dir ein bisschen erzählen, ohne Zweifel. So, mit meinem Vater habe ich gar keinen Kontakt seit 10 Jahren. Seit meine Mutter und ich sind geflüchtet. Niemand weiß, wo er ist. Auch nicht Interpol, auch nicht der Polizei. Niemand.
Hast du Angst, dass er irgendwann mal vor dir steht?
Genau. Das war eine große Frage. Eine sehr große Frage für mich. Auch vor ich angefangen habe, mein Buch zu schreiben. Viele von meinen Freunden haben mit mir gesprochen und sie haben gesagt, bist du sicher, dass du möchtest das machen? Mhm. Weil jetzt weiß er nicht, wo du bist. Und wenn du dieses Buch veröffentlicht, wie jeder weiß jetzt, dass ich wohne in Rom, und es ist nicht mehr so schwer, mich zu finden. Es ist überall. Und ich habe genau dieselbe Entscheidung gemacht, bevor ich mit meiner Mutter geflüchtet bin. Und das war, es ist besser, einmal die Wahrheit zu sagen. Ich werde das nie bereuen, auch wenn etwas passiert. Ich habe schon so viele Sachen in meinem Leben überlebt. Mhm. Und ich habe einmal meinen Vater überlebt. Ich denke nicht dran. Ich weiß, dass es ist eine Möglichkeit, dass er mich findet oder dass er versucht, etwas zu machen gegen mir. Aber vielleicht das ist so eine Advantage von ein Leben wie meine, ist, dass manchmal habe ich Anxiety, aber ich habe fast nie mal Angst.
Okay. Mhm. Wurdest du im Nachhinein nochmal verhört? Ist Interpol nochmal auf dich zugekommen, um herauszufinden, wo dein Vater ist?
So, das ist mir in Luxemburg passiert, als ich war 24 und ich habe versucht, meine erste echte Pass zu bekommen. Das ist warum es hat 6 Jahre gedauert. Das ist warum sie haben die Gesetze in Luxemburg verändert. So, das war wie ein 6 Jahre lang Verhör. Das war sehr schlimm.
Jetzt stell dir mal vor, Cheryl, wir könnten gemeinsam mal zurückreisen in deine Vergangenheit und du würdest auf dein jüngeres Ich treffen. Was für einen Rat würdest du heute deinem jüngeren Ich geben?
Oh mein Gott. Weißt du, ich habe dran gedacht, weil das erste Mal, dass ich mein Buch gesehen in Englisch, das erste Mal, dass ich hatte es in meine Hände, habe ich das geöffnet und da gibt es am ersten Seite, auch hier in die deutsche Version, da gibt es ein Foto von mich, als ich 3 war. Und es war die erste Foto von mich in einer falschen Pass, in einer falschen brasilianischen Pass. Und das steht ganz am Anfang vom Buch. Und ich habe diese kleine Kind angeschaut und wir sehen immer noch ähnlich aus. Du kannst sehen, dass es war ich. Und es ist mir klar geworden, dass ich könnte nichts sagen. Da gibt's keine Beratung, es wird einfach so schwer sein für mich als Kind, man musste das einfach überleben. Mhm. Da gibt's nichts zu sagen, sondern dass irgendwann, nach viele Jahre, wird es okay sein. Mhm. Glaub mich. Mhm. Aber es wird sehr lang dauern.
Mhm. Cheryl, auch ganz vorne in deinem Buch heißt es, dieses Buch ist allen Außenseitern gewidmet. Was sollen deine Leser aus Nowhere Girl mitnehmen?
Also ich hoffe, dass sie verstehen, dass sie sind niemals alleine. Ja, das war mein großes Ziel mit diesem Buch, weil ich glaube, ich habe mich immer sehr anders gefühlt und ich war sehr anders. Aber ich hatte dieses ganz tiefe Gefühl von Einsamkeit. Ich dachte, dass ich könnte nie wirklich in diese Welt leben mit anderen Menschen, dass ich würde immer alleine sein, immer zur Seite sein. Immer so ein Outlaw-Gangster. Und das hat mich wahnsinnig viel wehgetan, weil ich mag andere Menschen so. Ich bin sehr social und das ist ein sehr wichtiges Stück von meinem Leben, meiner Beziehungen mit meinen Freunden und alle. Ich habe manchmal gedacht, dass falls da war ein Buch wie Nowhere Girl damals, das hatte mich so viel gut getan. Einfach das zu lesen und zu wissen, da gibt's jemanden, oder jemand, die auch eine schwere Geschichte hat. Und ich weiß, dass meine Geschichte ist sehr, sehr außergewöhnlich, aber da gibt's diese basic Sachen wie eine schwere Kindheit, eine Familie, die versteht dich nicht, vielleicht ein Vater, der gewalttätig war oder eine Mutter, die nicht da war für dich. Und darum war es sehr, sehr wichtig für mich, über alles zu sprechen, auch über diesen Missbrauch in meiner Kindheit, über diese Sachen, dass normalerweise Menschen fühlen ein großes Scham oder sie fühlen wie, da gibt's etwas, das sie müssen danach verstecken. Mhm. Für mich ist es sehr wichtig, aufzustehen und zu sagen, ja, alle diese schlimmen Sachen sind zu mir passiert, aber ich habe gar keinen Scham darüber mehr. Eigentlich bin ich sehr stolz drauf und ich glaube, dass alle Menschen, die haben etwas schwer überlebt, sollen keinen Scham fühlen. Sie sollten sich wirklich stolz fühlen, dass wir waren stark genug. Mhm. Wir waren stark genug, das zu überleben. Es ist eigentlich ein ganz mutiger Schritt, zu sagen, sich zu öffnen und du musst nicht ein Buch schreiben, aber weißt du, so mit anderen Menschen zu sprechen und ganz ernst zu sein. Ich habe das überlebt. Und als ich habe das angefangen in Berlin mit meiner ersten Freundkreise, habe ich gemerkt, wie viele Geschichten andere Menschen haben. Nicht wie meine, aber ähnlich. Und sie haben mich total verstanden. Es war ein Schock, weil sie haben gesagt, was für eine Geschichte, was für eine riesengroße Geschichte. Aber sie haben mich trotzdem verstanden. Ja, genau. Und darum wollte ich dieses Buch schreiben. Einfach zu sagen, du bist nie alleine und da gibt's immer Zeit, dein Leben zu ändern.
Zudem ist dieses Buch auch unfassbar spannend. Es liest sich fast wie ein Thriller, der irgendwann auch mal Potenzial hätte, verfilmt zu werden. Vielleicht wird das auch irgendwann mal der Fall sein. Ich wünsche es dir zumindest, weil dadurch diese Geschichte noch...
Okay, gut, habe ich mir schon gedacht.
Cheryl, wir haben immer eine letzte Frage zum Schluss unseres Interviews und die möchten wir auch dir heute mal stellen. Was bedeutet für dich persönlich Glück?
Frei zu sein. Ja. Die Möglichkeit zu haben, frei zu sein. Ja.
Und das wünschen wir dir auch für die Zukunft nach dem spannenden Leben, was du in deinen jungen Jahren schon hinter dir hast. Wahnsinn. Also wir können es jedem nur empfehlen. Danke. Nowhere Girl von Cheryl Diamond. Cheryl, vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit für uns gehabt hast.
Danke sehr.
Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
Das ist doch krasser gewesen als Catch Me If You Can.
Krass. Ich glaube auch, und das hat sie auch bestätigt, es ist ja eine filmreiche Geschichte, die sie da erzählt, eine Filmreife. Ich glaube, dass das bald auch im Kino laufen wird.
Auf jeden Fall.
Was würden Sie sagen, Hauptdarstellerin für Sie? Ja, bitte. Cate Blanchett vielleicht? Oder vielleicht...
Nee, nicht Cate Blanchett. Ne? Nein.
Oder...
Angelina Jolie.
Echt?
Ja.
Wird das passen?
Mhm, ja? Auf jeden Fall. Oder ich halt.
Und ich bin der Interpol-Beamter.
Also ich würde jetzt auch nicht Nein sagen. Ja?
Ich bin der Interpol-Beamter, Frau Hoffmann.
Catch me if you can. Irre, oder?
Wahnsinn.
Cheryl Diamond.
Ja.
Ihr müsst das Buch, also ihr müsst, ich sage immer, ihr müsst gar nichts. Ja? Aber das Buch zu lesen macht schon Freude. Und das ist mega spannend. Ich meine, die Frau ist gerade mal... weiß ich nicht, wie viele Jahre alt und hat seit ihrer Geburt eigentlich schon...
mehr erlebt, als wir in unserem ganzen Leben zusammen wahrscheinlich, ne?
Ja.
Krasse Geschichte. Schön. Vielen Dank auf jeden Fall dafür.
So,
Frau Hoffmann.
Wir haben noch ein bisschen was vor uns.
Wir müssen hier noch Mitarbeiter feiern. Ja.
Das auch. Und wir haben ja auch noch eine Geschichte.
Unsere gute Nachtgeschichte. Und falls ihr euch jetzt sagt, boah, da freue ich mich jetzt aber drauf, ja, da müssen wir euch leider enttäuschen, denn die gute Nachtgeschichte wird es ab sofort hier im Podcast an der Stelle nicht mehr geben.
Ah ja, stimmt, die haben wir outgesourced.
Die haben wir outgesourced, weil der Verkauf ein bisschen Geld mitmachen will. Ja, deswegen haben wir gesagt, machen wir da was extra draus.
Die wird verkauft?
Ja, vielleicht
an
so.
Wen?
Weiß nicht, an so einen Matratzenhersteller oder so vielleicht.
Hm.
Ja, müssen wir mal gucken. Wir sind auf der Suche.
Wir sind, also wenn ihr unsere gute Nachtgeschichte, wenn ihr die vielleicht unterstützen wollt, dann könnt ihr euch gerne melden, aber bei uns persönlich.
Bei uns.
Wir übergehen das mit dem Verkauf.
Und wir machen das auch alles schwarz. Ja. Die gute Nachtgeschichte von Hoffmann, die gute Nachtgeschichte von Hoffmann und Kollmann, Teil 3 gibt es im Laufe des Wochenendes dann auch in der Ego-FM Mediathek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Und zwar pünktlich, also gut passend zu unserem Thema der Woche. Wir hatten ja die Glückswoche bei Ego FM.
Das war eine schöne Woche.
Ja, das werden wir, deswegen habe ich für uns...
glücklich berauscht.
Deswegen, das liegt aber am Alkohol. Deswegen werden wir Hans im Glück werden wir performen, Herr Kollmann, habe ich rausgesucht. Hans im Glück.
Die Geschichte Hans im Glück.
Mhm.
Schön.
Aber ich habe sie ein bisschen gekürzt an einigen Stellen. Ich weiß nicht, ob das...
Ja, wahrscheinlich haben sie meine Parts rausgenommen.
Ja.
Das war's für heute hier mit Folge, übrigens Folge 59 von Völlig Überzogen.
Alter Schwede.
59.
Ich hätte gar nicht bei der 4 gesehen.
Ja, die Folgen sind fast schon so alt wie Frau Hoffmann selbst. Nächste Woche dann Folge 60, Jubiläumsfolge, Frau Hoffmann. Mal gucken, wen wir uns da einladen nächste Woche.
Ja. Ich freue mich drauf. So, tschüss, Herr Kollmann, ich gehe jetzt zur Feier hier da draußen.
Ja, ja. Sagen Sie mir bitte.
Bleibe ich auch einfach hier, weil die Musik so gut ist.
Also der Mann mit den grauen Haaren ist der Chef. Und wer ist diese Frau, die so gut aussieht?
Das ist mein Spiegelbild.
Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
Herr Kollmann, ich muss Sie enttäuschen, das Buffet ist schon leer.
Wie?
Ich hole Ihnen was zu trinken.
Oh, das ist doch eine Sauerei.
Bleib einfach hier.
Ich fahre jetzt noch zu Mickey.
Sie können gar nicht mehr fahren.